Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Diese Folge präsentiert Ihnen Agenda. Keine Fake News. Löhne abrechnen so effizient wie nie. Mit Fach- und Praxisliteratur der besten Fachverlage. Einer Suchmaschine mit KI und einer Rechtsauskunft für alle übrigen Fragen zur Entgeltabrechnung. Der Lohnexpert ändert alles. Jetzt 30 Tage testen. Alle Infos auf agenda-lohnexpert.de. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über den Arbeitszeitbetrug. Kaum ein Thema entzweit die Gemüter wie dieses. Wo fängt er an, der Arbeitszeitbetrug, und wen betrifft es eigentlich? Welche Regelungen sollten Arbeitgeber formulieren und wie streng muss man sie nachhalten? Ausgehend von einer aktuellen Studie sprechen wir auch über das scheinbar laxe Verständnis einiger Arbeitnehmer bei diesem Thema. Lieber Dr. Lellay, zunächst einmal, was ist Arbeitszeitbetrug konkret und was hat es mit dieser strafrechtlichen Komponente Betrug auf sich?
Ich denke, Herr Krabel, man kann da sehr gut, was Sie sagen, dran anknüpfen. Sie haben völlig recht. Es gibt ganz wenige Themen im Arbeitsverhältnis. Ich meine, insgesamt sagt man ja, das Arbeitsverhältnis ist natürlich emotional geprägt. Das ist ja auch gut so. Emotionen müssen ja nicht schlecht sein. Aber es gibt ganz wenige Bereiche des Arbeitsverhältnisses, die so von negativen Emotionen geprägt sind, wie dieses Thema Arbeitszeitbetrug. Das hat sicherlich auch etwas an der Formulierung, liegt etwas an dieser Formulierung Betrug, was ja letztendlich ein strafrechtlicher Begriff ist. Es gibt ja auch einen Betrugstatbestand, § 263 StGB Strafgesetzbuch. Also da kommen diese Emotionen, die werden sozusagen ins Arbeitsverhältnis reintransportiert mit diesem Begriff. Aber man darf es auch nicht unterschätzen, denn es handelt sich letztendlich um Situationen, die mindestens solchen Betrugstatbeständen ja vergleichbar sind. Was sind es für Situationen? Eben die, dass während der Arbeitszeit, also während die Arbeitnehmer Entgelt erhalten, nicht Arbeitsleistung, und zwar bewusst nicht Arbeitsleistung erbracht wird. Das heißt, es ist nicht der Fall, dass der Jupp am Schreibtisch sitzt und aufs Telefon starrt und wartet, warum ruft der Chef mich denn nicht an, um mir einen Auftrag zu erteilen. Das ist natürlich kein Arbeitszeitbetrug. Arbeitszeitbetrug kann es aber sein, wenn der Jupp in der Zeit eben erstmal eine Stunde oder zwei Stunden im Internet surft. Das heißt also, wenn ich während der Arbeitszeit, während der bezahlten Zeit andere Tätigkeiten bewusst ausübe, als meine geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen.
Und das ist genau das, glaube ich, wichtige Stichwort in diesem Zusammenhang. Was macht eine Stellen- oder Tätigkeitsbezeichnung hier eigentlich aus?
Ja, diese Stellen- und Tätigkeitsbezeichnungen, es ist ja interessant, dass sich da auch über die Jahre und Jahrzehnte ein gewisser Wandel vollzogen hat. Ich kann mich noch erinnern, früher war das häufig relativ generell gehalten. Nicht? Da gab es dann Menschen, die wurden angestellt mit einer ganz dürren Stellenbeschreibung. Da stand dann nur im Arbeitsvertrag zum Beispiel drin, kaufmännische Angestellte oder Mitarbeiter, Arbeitnehmer in der Produktion. Also ganz, ganz weit gefasst. Das kann man dann konkretisieren nach § 106 Gewerbeordnung, das Direktionsrecht. Der Trend ist aber anders, und zwar schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, zu sehr detaillierten Stellenbeschreibungen. Teilweise findet sich das ja auch in Tarifverträgen wieder, aber eben auch in unternehmensinternen Vergütungssystemen, also sehr, sehr detailliert. Und da kann man sicherlich sagen, dass so etwas auch eine Auswirkung haben kann in diesem Bereich. Denn je detaillierter ich die Stellenbeschreibung fasse, desto schneller kann ich ja unter gewissen Umständen eventuell nachweisen oder auf den Gedanken kommen, dass hier Arbeitszeitbetrug stattfindet. Nämlich immer dann, wenn von dieser sehr detaillierten Stellenbeschreibung abgewichen wird.
Verschiedene Studien zeigen jetzt, dass deutlich mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer Privates während der Arbeitszeit erledigen und jeder Zehnte seine Arbeitszeit nicht korrekt erfasst. Vielleicht will man so den Zusatz dazu packen, man denkt es sich schon so ein bisschen. Das deckt sich mit Aussagen der Unternehmen, die die Zahlen bei Stichproben bestätigt haben. Können wiederum Sie das auch bestätigen?
Ja, Herr Krabbel, ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich in übertriebenem Maße für Arbeitnehmerinteressen eintrete. Das bringt meinen Job so mit sich. Ich wäre da trotzdem etwas vorsichtig. Es gibt sicherlich da ein Problem. Das kann man nicht, denke ich, leugnen in diesem Bereich, wenn man über bestimmte Arten von Tätigkeiten spricht. Es gibt aber aus meiner Sicht eben auch, und das ist da in diesen zumindest sehr generellen Ansätzen, finde ich, fällt das etwas unter den Tisch. Es gibt ja ganz viele Tätigkeiten in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft, wo man ganz wenig Möglichkeiten nur hat, solche Arten von Arbeitszeitbetrug, wie die da auch in der Studie genannt werden, zu begehen. Also in der Studie ist das ja häufig so, dass das hochtechnisierte Arbeitsplätze sind oder auch im Homeoffice, nicht, wo die Leute halt mehr oder weniger gar nicht so richtig kontrolliert werden oder dann Kontrollen auch umgehen. Aber es gibt ja auch ganz viele Tätigkeiten, wo das gar nicht so möglich ist, also insbesondere in Produktionsbereichen oder in dem ganzen karitativen Bereich. Also ich wäre da vorsichtig mit Verallgemeinerungen, aber das Problem existiert, das kann man sicher nicht leugnen.
Ja, also das darauf zielt auch so ein wenig die Frage nach der Stellen- und Tätigkeitsbeschreibung oder Bezeichnung. Denn als Wissensarbeiter, ich stelle mir das jetzt vor, der geht eine Runde Sport machen, denkt aber währenddessen über die Arbeit nach und dann ist man halt auch schnell in der Diskussion, Arbeitszeit ja, nein. Also erstmal würde ich sagen nein, aber es gibt sicherlich das ein oder andere Argument dafür, wo man sagen kann, vielleicht zählt das dann doch dazu, denn wo ist der Unterschied, ob der jetzt im Büro sitzt oder umherläuft und aus dem Fenster guckt?
Ja, richtig. Das ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel und das zeigt auch aus meiner Sicht, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo solche Graubereiche gar nicht auftreten, nicht? Wo nämlich gar nicht so eine viel strengere Trennung zwischen dem Privatleben und dem Beruf, dem Job erfolgt. Also mein Paradebeispiel ist sind immer Produktionsbetriebe. Ja, also da müssen sie schon ein ganz hohes Maß an fast schon krimineller Energie haben, um da Arbeitszeitbetrug zu begehen, wenn sie da an der Maschine arbeiten. Ja, da müssen sie dann praktisch weggehen und irgendwie sich eine Stunde oder eine halbe Stunde auf der Toilette einschließen oder dergleichen. Also das sind Tätigkeiten, wo das gar nicht so einfach möglich ist. Und dann, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, gibt es eben andere Tätigkeiten, wo das vielleicht auf den ersten Blick erstmal so aussieht, ja, die arbeitet ja gar nicht oder der arbeitet ja gar nicht. Aber in Wirklichkeit ist es eben doch so, ja, weil doch eben im Kopf gearbeitet wird und weil Arbeitsergebnisse dann vielleicht zu Hause oder im Büro am Schreibtisch nur noch zu Papier gebracht werden oder in den Rechner getippt werden. Also deswegen, ich bin da etwas vorsichtig und da gibt es meiner Meinung nach viele Graubereiche, aber ich bleibe dabei, das Problem als solches, das besteht.
Definitiv, das sagt auch die Studie und vielleicht kann man bei den Zahlen noch so ein bisschen verargumentieren, dass wir den Graubereich da rausrechnen und das Problem vielleicht doch nicht so massiv ist. Ist es dann aber da? Was sind dann die Gründe für ein solches Verhalten, also in eindeutigen Fällen? Welchen Anteil hat unter Umständen der Arbeitgeber selbst, die Führungskraft oder sogar die Unternehmenskultur?
Das ist aus meiner Sicht die absolut richtig gestellte Frage, denn man muss es doch so sehen und so erlebe ich das in der Praxis auch immer in gut geführten Unternehmen. Und das sind immer Unternehmen, die auch eine gute Unternehmenskultur haben. Da kommt das Problem gar nicht auf. Da werden nämlich Dinge, die möglicherweise in anderen Unternehmen dann als Arbeitszeitbetrug deklariert werden, die werden einfach toleriert, weil man ganz genau weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen ergebnisorientiert arbeiten. Und selbst wenn sie, jetzt nehme ich mal den Extremfall, mal kurz rausgehen und vielleicht sogar eine kurze Stunde im Fitnessstudio verbringen, die Stunde dann dranhängen oder vielleicht sogar doppelt dranhängen an dem Tag oder in der Woche, weil man einfach in der Unternehmenskultur das viel ergebnisorientierter sieht, das Arbeitsverhältnis. Und dann hat man natürlich auch mit solchen Dingen überhaupt kein Problem. Und dann, und das ist aus meiner Sicht eben der ganz große Punkt und der auch entscheidende Punkt, das sind Unternehmen, die keine Kontrollkultur, sondern eine Vertrauenskultur haben. Und die Kontrollkultur, die, und das habe ich in der Praxis auch schon häufig erlebt, die löst dann manchmal in der Belegschaft einen wahren Sport aus, diese Kontrollen zu umgehen. Das wird ja in der Studie, glaube ich, auch angesprochen, welche technischen Möglichkeiten es da gibt, auch diese elektronische Überwachung zu umgehen. Das ist ja fast schon wie so ein Sport, nicht? Wer ist da besser? Wer ist geschickter, mit der Technologie sich wegzuducken? Und das ist meiner Meinung nach teilweise auch die Reaktion auf ein Kontrollregime, was als übergriffig empfunden wird.
Ja, und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann stolpert man relativ häufig über den Namen Norbert Reuter, ein Verdi-Gewerkschafter, der den wiederum strafrechtlich definierten Begriff Notwehr einiger Arbeitnehmer ins Spiel bringt. Für wie gefährlich und falsch halten Sie diesen Ansatz?
Ja, das muss ich ganz offen sagen. Ich finde, Herr Reuter ist da auf dem auf dem Holzweg und gießt auch noch Öl in dieses Feuer rein, völlig zu Unrecht und auch grundlos aus meiner Sicht. Warum muss man das jetzt hochputschen und sagen, ja, jetzt befinden wir uns in einer Notwehr, so von wegen die Empire Strikes Back oder irgendwie so eine Geschichte, dann wird so eine fast schon wie so eine Bürgerkriegsatmosphäre erzeugt am Arbeitsplatz. Das ist ja absolut unnötig. Deswegen halte ich diese Begriffswahl auch schon für grundverkehrt und gefährlich. Was er damit meint, und da ist ja vielleicht auch was Wahres dran, dass das nämlich das ist, was ich gerade auch andeutete, dass das eventuell auch Reaktionen sein können aus der Belegschaft heraus für oder auf eine schwierige Unternehmenskultur. Und das ist ja auch richtig und gut, da würden wir ja auch immer zu raten, das zu überprüfen. Aber dann Öl ins Feuer zu gießen und davon zu sprechen, dass es hier um Notwehr geht, das ist aus meiner Sicht wirklich der falsche Weg.
Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir doch wieder Arbeitnehmer haben, die bewusst täuschen und der Arbeitgeber erlangt davon Kenntnis. Was kann der Arbeitgeber dagegen tun? Wie kann er gegensteuern? Könnte man beispielsweise ein Exempel statuieren und einen nachgewiesenen Extremfall einmal nach außen stellen? Ist das eine sehr gute Idee oder sollte man eher anders herangehen?
Ich möchte gerne, Herr Krabbel, mit der klassischen Juristenantwort antworten. Das habe ich, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht hier im Podcast. Es kommt darauf an. Das wäre jetzt hier meine Antwort. Aber zu Recht werden Sie jetzt ja nachfragen und sagen, worauf kommt es denn an? Aus meiner Sicht kommt es tatsächlich aber auf den Einzelfall an. Wenn wir es mit extremen Fällen zu tun haben von Arbeitszeitbetrug, und das sind eben auch immer wieder Fälle, die vorkommen, also wo Leute sich systematisch und auch in ganz, ganz erheblichem Maße ihre Arbeitspflicht entziehen. Und das hat ja häufig noch eine andere Konsequenz, nämlich dass die Kolleginnen und Kollegen die Arbeit mitmachen müssen. Nicht die Arbeit, die geht ja dann nicht weg, sondern die müssen ja dann andere häufig machen. Dann denke ich, kann man auch immer aus Unternehmenssicht darüber nachdenken, ein Exempel zu statuieren. Das heißt also hier mit dem kündigungsschutzrechtlichen Sanktionsinstrumentarium vorzugehen, bis hin eben zur außerordentlichen Kündigung. Aber, und das ist das ganz Wichtige, das darf nicht eine einzelne Reaktion sein. Das heißt also, wir holen den Holzhammer raus und schlagen einmal drauf und dann machen wir nichts mehr. Das muss aus meiner Sicht eingebettet sein in eine Überprüfung der Unternehmenskultur und auch andere Maßnahmen. Wir kommen da ja gleich noch drauf. Also ja, Exempel kann man statuieren, aber nein, das darf nicht das Allheilmittel sein.
Ja, wie sehe denn ein hartes Vorgehen eigentlich aus und ab wann wäre das gerechtfertigt? Also Sie haben es gerade schon angedeutet, in Extremfällen. Was wäre so ein hartes Vorgehen, was man da an den Tag legen könnte?
Ja, es ist ganz interessant, das ist deswegen auch, Herr Krabbel, die Frage absolut zu Recht nochmal gestellt, denn das Ganze geht ja auch los in Bereichen, die man sicherlich noch als sozial adäquat und auch unter der Bagatellgrenze, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist hier das falsche Wort, aber es geht in diese Richtung, angesehen wird. Das heißt ja nicht, jede Arbeitsunterbrechung, nicht jeder Gang in die Teeküche und jedes Gespräch in der Teeküche mit der Kollegin oder dem Kollegen ist ja ein Arbeitszeitbetrug, nicht? Das ist das wäre die absolute Fehlvorstellung, der absolute Holzweg, wie ich das gerade auch schon nochmal sagte. Und harte Vorgehen, das ist eben dann gerechtfertigt aus meiner Sicht, nicht als Einzelmaßnahme, aber eben als zumindest Option, wenn wir uns mit vorsätzlichem Arbeitszeitbetrug auseinandersetzen müssen. Interessanterweise ist die Rechtsprechung hier ja auch gnadenlos. Die sagen, ja, also das sind außerordentliche Kündigungsgründe, weil das eben die Hauptleistungspflicht ist, um das nochmal so ein bisschen juristisch aufzuzäumen. Das ist die Hauptleistungspflicht, ist die Arbeitsleistung. Ein Arbeitsvertrag ist ein Kaufvertrag über Arbeitskraft, das heißt also Arbeitsleistung gegen Geld. Und wenn der oder die ihren Teil des Vertrags nicht erfüllt, das heißt also keine Arbeit erbringt und dafür Geld kassiert, dann ist das ein außerordentlicher Kündigungsgrund, das sagt die Rechtsprechung, und zwar kann das ja sogar auch ohne Abmahnung unter Umständen durchgehen.
Und jetzt haben Sie noch mal die Gelegenheit zu sagen, es kommt darauf an. Bei der folgenden Frage liegt das natürlich nahe. Was sind denn die Alternativen zur fristlosen Kündigung?
Ja, also in diesen Fällen, denke ich, muss man immer darüber nachdenken, auch natürlich abhängig davon, über welchen Fall wir uns unterhalten. Also aber nehmen wir mal die Extremfälle, legen wir die vielleicht gerade mal beiseite. Da muss man sich aus meiner Sicht immer hier auch über Abmahnungen unterhalten und gucken, ob da nicht eine Abmahnung ausreichen würde. Das würden übrigens auch die Gerichte sicherlich in vielen Fällen so sehen. Das heißt also einfach nur in Anführungszeichen zu kündigen bei einem Arbeitszeitverstoß, der noch nicht eine bestimmte Schwelle überschritten hat, das ist sicherlich problematisch. Das heißt also hier, denke ich, ist es gute Praxis, Best Practice, auf jeden Fall sich über Abmahnungen als Alternative Gedanken zu machen. Und wenn man sich dann zur Kündigung entschlossen hat, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das schon von mir, dann würde ich immer versuchen, erst einen Aufhebungsvertrag abzuschließen. Warum? Weil das die Risiken eines Gerichtsverfahrens neutralisiert und ausschließt. Und das muss man eben auch sagen, die Praxis lehrt es, viele Fälle von Arbeitszeitbetrug sind nicht so einfach nachweisbar, wie das in dieser Studie manchmal auch dargestellt wird. Das hat in der Praxis doch erhebliche Schwierigkeiten, auch wenn das mit technischen Überwachungsmitteln zu tun hat. Da kommen datenschutzrechtliche Aspekte hinein. Also was ich sagen will, da sind zwar Kündigungen häufig stehen da im Raum, die sind aber doch schwer durchzusetzen vor Gericht. Und deswegen kann da der Aufhebungsvertrag, wenn man sich nun trennen will, der goldene Weg sein.
Ja, und die allerbeste Best Practice, wenn man das mal so formulieren möchte, ist wahrscheinlich die Prävention. Wie geht man da vor?
Ja, ich denke, wir können da nochmal darauf zurückkommen, was wir ja auch häufig sagen hier im Podcast, die Unternehmenskultur in einem gut geführten Unternehmen, was eine gute und gesunde und gelebte Unternehmenskultur hat, bin ich mir ganz sicher, wird es solche Probleme nicht geben, weil das die Unternehmenskultur nämlich dann ausschließt oder wenn es überhaupt vorkommt, sind das Einzelfälle, die nur die Regel der guten Unternehmenskultur bestätigen. Ansonsten wird man sich natürlich auch darüber unterhalten müssen und dürfen, dass man Zeiterfassungssysteme hat, die auch klar solche Dinge dann regeln, also wie Arbeitszeit zu erfassen ist, wie Anwesenheitszeiten zu erfassen sind. Wir kennen alle die Rechtsprechung des EuGH und ja auch des BAG mittlerweile seit mehreren Jahren zu der Arbeitszeiterfassung, die ja verpflichtend sein soll. Häufig geht es darum, natürlich digitale Systeme da zu haben, ob am Desktop oder auf der App. Je nachdem, kommt drauf an. Und das sind sicherlich Bausteine, die zur Prävention beitragen und solche Fälle mindestens zu Ausnahmefällen und vielleicht sogar zu gar nicht Fällen werden lassen.
Ja, und ich will zum Schluss nochmal zu dem Thema kommen, das wir ganz zu Beginn hatten. Wie ist denn das Thema Vertrauensarbeitszeit? Das ist vielleicht der neue Aspekt bei klassischen Wissensarbeitern, das hatten wir vorhin, die ihre Projekte fristgerecht erledigen, also in diesem Zusammenhang zu bewerten. Kann es da Arbeitszeitbetrug im klassischen Sinn überhaupt geben?
Ich lehne mich mal aus dem Fenster, Herr Krabbel. Das ist aber meine ganz persönliche und subjektive Meinung, selbstverständlich. Ich meine, nein, das kann es da nicht geben. Denn, wie Sie ja zu Recht sagen, gilt es hier nicht, die Zeit abzusitzen bei Wissensarbeitern. Nicht, dass ich sagen will, dass es bei den anderen immer so ist, aber da ja erst recht nicht. Und diese Menschen sind tätig mit Ergebnissen, die sie abliefern sollen und wollen. Und wenn sie diese Ergebnisse in der geforderten Qualität und in der vereinbarten Zeit abliefern, dann ist es aus meiner Sicht ganz schwierig und wird auch sowieso in einem gut geführten, Stichwort Unternehmenskultur, Unternehmen sowieso nicht vorkommen, dass man hier über Arbeitszeitbetrug spricht. Man wird sich vielleicht darüber Gedanken machen, wenn die Leute tatsächlich dann im großen Maße abwesend sind, ob man dann vielleicht die Arbeitsergebnisse anders strukturiert, die Deadlines anders setzt oder die Anforderungen anders setzt. Aber ein Arbeitszeitbetrug im klassischen Sinne, der ist hier aus meiner Sicht an sich gar nicht vorstellbar.
Der ein oder andere atmet vielleicht entspannt auf. Ja, letztlich gibt es für den Arbeitgeber dann ja auch gar keinen Grund, dagegen zu steuern, es sei denn, er optimiert die Prozesse und fragt sich tatsächlich, wie Sie gerade sagen, warum hat er eigentlich so viel Zeit? Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Tschüss.
Am 14. und 15. April 2026 findet bereits zum 21. Mal der Kongress Arbeitsrecht statt. Sie entscheiden, ob Sie die Veranstaltung in Berlin im Steigenberger Hotel am Kanzleramt besuchen oder online teilnehmen. Für digitale Teilnehmer gibt es einen kostenlosen Login für eine Kollegin oder einen Kollegen dazu. Mehr Informationen auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.